Heute, da wollen wir vor allem über die EU-Politik, ein bisschen über Social Media und auch über andere aktuelle Themen plaudern. Und dazu zu Gast dürfen wir Dominik Meyer begrüßen. Servus Dominik.
Danke für die Einladung.
Gerne. Du warst ja schon einmal bei uns im Magazin. Da hast du vor allem über deinen beruflichen Werdegang ein bisschen gesprochen, auch ein bisschen über die Politik. Heute wollen wir vielleicht, weil du ja doch ein sehr junger Mensch bist, auch über die Wahlen reden, insbesondere über die EU-Wahl. Die geht ja in Europa und vor allem in Österreich am 9. Juni über die Bühne. Was bedeutet denn diese EU-Wahl gerade für junge Menschen aus deiner Sicht?
Wie soll ich es am besten sagen? Für Junge gibt es momentan auch, wie vielleicht auch bei älteren Gruppen, aber trotzdem diese zwei extremen Pole, die es zurzeit gibt. Es gibt zum einen die junge Seite, die sehr auf der klimabewussten Basis steht, die auch natürlich mit einer Lena Schilling jetzt gut klarkommen werden. Aber dann gibt es auch eher so die Rechtsaußenbasis, die vor allem bei den Jungen gut über den Social-Media-Auftritt der Blauen in Europa abgeholt wird. Wenn man sich das jetzt bei Österreich, Deutschland, die sich ja meistens ähnlich anschaut, da sind, muss ich sagen, die Rechten schon besser aufgestellt. Also AfD macht das gut, muss ich jetzt immer ein Lob aussprechen an Maximilian Krah, der ist omnipräsent, vor allem auf TikTok, wo er viele Junge abholt. Aber auch die FPÖ macht es in Österreich mit FPÖ-TV ziemlich gut, wo man auch sehr viele Junge ins Boot holt. Weil die junge Generation ist mehr auf Social Media unterwegs und nicht mehr so im Mainstream. Also es wird sich jetzt eher weniger eine junge Person hinsetzt und sagt, hey, ich schaue mir jetzt die Zeit im Bild an, als wie ich sitze in der U-Bahn und scroll da meinen TikTok-Feed durch. Und wenn da die ganze Zeit ein Herbert Kickl oder ein Maximilian Krah auftaucht oder auch jetzt ein Wilimski, dann wird man sich doch mehr mit diesen Kandidaten auch assoziieren können und auch sich mehr mit ihnen beschäftigen.
Aber ist man aus deiner Sicht als Jugendlicher nur dann abzuholen, wenn man wirklich TikTok, Instagram und all diese Kanäle bespielt? Ist die normale Werbung, die es gibt und die normale Wahlkampfmaschinerie gerade für Menschen vielleicht unter 27 nicht mehr so gefragt?
Wie viele junge Menschen gehen jetzt in der Stadt auf der Hilferstraße spazieren und schauen sich die Plakate an?
Das ist die Frage natürlich.
Die meisten schon so. Also es ist schon ins Handy rein und da ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Wahlen, wenn man diese Kanäle gut bespielt. Und da sehe ich auch ein großes Manko bei Punkto Schieder auf Instagram. Das war schon bei seinem ersten Antreten.
Andreas Schieder, letzten für alle, Antreten, die den nicht kennen,
SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl. Da hatten wir damals bei der vergangenen Europawahl im Studium hatte ich einen Kommilitonen, der gesagt hat, hey, was ist mit der? Und die schicken da ins Rennen, der hat weniger Instagram-Follower als ich und der will das auf Instagram groß mobil machen mit Videos und dergleichen und es wird nicht funktionieren.
Aber woran liegt das? Sind die einfach schlechter beraten? Haben die schlechtere Agenturen? Oder warum schaffen es rechte Parteien eher hier auch aufgrund der Klicks junge Leute anzusprechen,
die sie vielleicht nicht dann unbedingt aufgesprungen sind? Bitte? Sie sind früh auf den ganzen Zug aufgesprungen und was Rechte oder im Grunde genommen Populisten allgemein nicht gern haben, ist Kritik von kritischen Journalisten, wo auch ein Armin Wolf sitzt, der die Standpunkte hinterfragt. Und bei FPÖ-TV werden denen halt von Angestellten quasi von ihnen angenehme Fragen gestellt, so wie, Herbert, warum bist denn du so super? Das ist halt angenehmer. Da kann man halt besser seine Botschaften verbreiten, wie wenn man sich jetzt halt mit einem kritischen Journalisten auseinandersetzen muss. Und da greifen die auch doch eher, glaube ich, dann darauf zurück und verbreiten es selbst, als sagen, hey, ich brauche den Auftritt im ORF nicht mehr. Ich habe da viel mehr Zuseher, wenn ich das auf Social Media verbreite.
Jan Böhmermann ist einer dieser kritischen Journalisten in Deutschland. Du hast gerade schon angesprochen, für alle, die den nicht kennen, das ist, glaube ich, ein Rechtsanwalt, der hier mit seinen Botschaften auch immer wieder durchdringt. Aber da gibt es natürlich schon auch Widerstand von Leuten, die sagen, diese Botschaften sind mitunter doch auch brandgefährlich und die Aussagen, weil das kommt da in einem spielerisch netten Ton, aber die Aussagen an sich, die haben es schon ordentlich in sich.
Du spielst jetzt auf die neueste Ausgabe vom Neo Magazin Royal, glaube ich, an, wo er zuerst die FPÖ zerpflückt hat und dann eine Woche später auch den Kram mit seinen Aussagen. Ja, das gibt's schon, aber ich sage mal so, weil die sind in ihrer Basis so gefestigt, sage ich jetzt mal, die rechten Parteien, was man auch bei den Umfragen sieht. In Deutschland jetzt AfD konstant immer auf Platz 2 bei uns. Jetzt haben sie wieder einen Abfall gehabt, aber waren schon auf über 30% auf 32, muss man sich auch mal vorstellen. Und das waren wir Ibiza 2017, nicht so lange nach Ibiza eben. Also bei dieser gefestigten Basis macht ein Böhmermann weniger, weil die es schon so gegen diese Leute, gegen kritische Journalisten Stimmung machen auf ihren Plattformen, dass da Leute eh sagen, die wirklich so vernarrt in ihre politischen Idole, wie jetzt ein Krah, ein Kickl, ein Wilimski ist, dass sie dann sagen, ja, mir sagt ein Herbert Kickl, dem kann ich nichts glauben, also glaube ich diesem Journalisten auch nicht. Das ist dann teilweise schon so vernarrt, dass man da nicht mehr über den Tellerrand hinausblickt.
Und das ist natürlich dann auch eine Gefahr für die Demokratie. Kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema TikTok. Da war zuletzt gerade in der Europäischen Union zu lesen, dass TikTok für viele eine Gefahr darstellt. In der EU-Kommission und auch im EU-Parlament dürfen die Mitarbeiter das auf ihren berühmten Smartphones auch nicht mehr haben. Jetzt hat man sich aber vor einigen Tagen dazu entschieden, man möchte doch auch hinsichtlich nicht der Wahlkampfpropaganda, aber hinsichtlich der Information für diese Wahl das Ganze auch nutzen. Ist nicht genau das auch irgendwie etwas widersprüchlich? Man sagt auf der einen Seite, die Mitarbeiter dürfen es nicht nutzen, man darf es dann schon. Mich erinnert das ein bisschen an die Schule, da gab es eben eine Hausschulpflicht. Ja. Die Lehrer waren davon aber immer ausgenommen, die Schüler mussten sie tragen. Kommt ein bisschen so rüber, oder?
Natürlich ist widersprüchlich, aber da wären wir wieder mal mit der großen Präsenz und wie viele junge Leute sind auf TikTok. Ich meine, ich jetzt nicht, da bin ich wahrscheinlich in meiner Generation eine Ausnahme, aber der Großteil ist eben auf TikTok und als Politiker, der seinen Social-Media-Auftritt auch forcieren will, der muss auch TikTok bespielen. Das geht gar nicht mehr anders.
Das wird natürlich gerade in diesem Wahlkampf noch stärker gemacht als vor 5 Jahren. Du hast schon kurz angesprochen, wer die Kandidaten und Kandidatinnen sind in Österreich. Man kennt ja hierzulande vor allem nur die Spitzenkandidaten oder sind dir auch andere bewusst oder bekannt?
Auf Listenplätzen 2 bis innen.
Ja. Und vor allem, was die machen. Also ich habe mir das jetzt kurz auf unserem Weg...
Eher weniger, muss ich sagen, weil es baut eine Wahl, baut sich mittlerweile immer nur auf dem Spitzenkandidaten auf. Es ist mittlerweile schon eine Personenwahl, öfter habe ich das Gefühl. Das hat auch Herbert Kickl gut für sich stilisiert, ein Hatze Strach und ein Josef Haider, dann war die Partei diese Person. Mhm. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ein Kickl so erfolgreich ist. Weil hast du schon einmal jetzt ein Gegenargument oder eine Gegenstimme aus der FPÖ gehört gegenüber dem Herbert Kickl?
Selten. Man hört hin und wieder Norbert Hofer, der irgendetwas sagt, dann wird das aber in wenigen Stunden auch wieder
und die meisten sind dann weg.
Interpretiert, ja.
Und das ist das Problem der SPÖ. Weil der Babler lässt halt sehr von seinen Landeschefs vorne wegtreiben von dem Karren.
Die Frage ist halt, ob das je anders war, weil in der SPÖ hat man halt generell auf Bundesebene Gefühl, jeder erzählt das, was er halt gerne möchte und es bleibt ohne Konsequenzen und argumentiert wird dann, wir sind eine offene Partei und jeder soll seine Meinung einbringen und das hat dann aber eigentlich zur Folge, dass die drei Pfeile doch das Motto sind bei den Wahlen. Ne?
Ja, und es ist halt so, du kannst dich nicht als staatsmännische Person positionieren und sagen, hey, ich habe das Land im Griff, wenn nicht mal die eigene Partei im Griff hast.
Aber bleiben wir noch kurz in Europa, gerne. Vielleicht ein paar Kandidaten, vielleicht auch für die Zuseher, die zuschauen und mit dabei sind. Für welche Partei sitzt denn Teresa Bilowski beispielsweise?
Teresa Bilowski?
Ja, sie ist eine von 19. Wir haben ja beim nächsten Mal übrigens 20 Kandidaten. Ich habe sie auch nicht gekannt. Von der SPÖ. Wir hätten da beispielsweise auch noch den Herrn Alexander Bernhuber, der ist beispielsweise für die ÖVP und man kennt eigentlich fast niemanden, bis auf die Spitzenkandidaten, wage ich zu behaupten. Und eine Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, warum hört man eigentlich so wenig jetzt quer durch alle Fraktionen von den Abgeordneten in diesen 5 Jahren, in denen sie gewählt wird, was sie eigentlich gemacht haben? Also ich wüsste jetzt weder von Herrn Wilimski noch beispielsweise von der Sarah Wiener, die eine bekannte Köchin war. Was haben die eigentlich gemacht?
Da hört man durchaus wenig, aber...
Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass mal irgendein Mensch auf einer hinteren Position, also einer Liste, sich jemals in seiner Periode vor ein Mikrofon und vor eine Kamera gestellt hat. Das ist dann immer schon auf die Spitzenkandidaten bezogen. Also von Wilimski, jetzt Schieder und Co. hört man natürlich schon, aber von den hinteren Fraktionen nicht. Ja, wahrscheinlich auch, weil es eher uninteressant ist für die Leute, weil die wollen natürlich einen Spitzenkandidaten sehen, der quasi der Chef dieser Fraktion auch ist auf Europaebene. Ich glaube, es hat eher den Hintergrund
dann auch. Kann natürlich sein. Ein wichtiges Ereignis bei dieser Wahl ist natürlich auch immer die Frage nach den Vorzugsstimmen. Beim letzten Mal war eine die Vorzugsstimmen Kaiserin, die gar nicht eingezogen ist. Das war Caroline Edtstadler. Die hat über 115.000 Vorzugsstimmen bekommen, mehr als Ottmar Karas, der für viele, gerade ÖVP-Wähler, ein Grund war, überhaupt anzutreten. Der ist ja diesmal nicht mit dabei, nach dem jetzigen Stand. Wird sich das, glaubst du, auch auf das Wahlergebnis ganz prinzipiell auswirken, dass viele proeuropäisch eingestellte Wählerinnen und Wähler sagen, bleibe ich lieber zu Hause?
Bei der Europawahl hat die Wahlbeteiligung noch nie so durch die Decke geschossen, aber es wird sich meiner Ansicht nach sowieso im Vergleich zur letzten Wahl verändern, dass die ÖVP nicht mehr diesen Höhenflug haben wird, den sie damals hatte. Es wird sich schon mehr dann in Richtung auch von der rechtskonservativen Basis her zur FPÖ verlagern.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie ein Lopatka das abwenden will, weil ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich halte mir jetzt nicht für den größten Charismatiker.
Nicht den größten
Charismatiker? Nein. Ich glaube eher, dass da mit dem Populismus, weil Populismus funktioniert ja immer auch in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, dass dann Wilimski mehr die recht konservative Bubble auch abholen wird.
Vielleicht, bevor wir noch auf die Spitzenkandidaten und die Kandidatin in Österreich eingehen, ein Wort international zu den Fraktionsvorsitzenden. Auch das ist durchaus interessant. Ich muss ehrlich gestehen, bis auf Manfred Weber, der ist von den Christdemokraten der Chef, habe ich die anderen gar nicht gekannt. Wüsstest du, wer für die Sozialdemokraten hier an der Spitze steht? Dann, das wäre, ich weiß nicht einmal, wie man die Dame ausspricht, Iraxi García Pérez. Ich nehme an, die Dame ist aus Spanien oder Portugal.
Portugal
so. Für die Konservativen ist das ein Franzose und für die Grünen sind das Terry Reintke und Philipp Lamberts beispielsweise. Also das sind allesamt Namen und das sind immerhin die Fraktionsvorsitzenden, die man jetzt, wenn man jetzt nicht unbedingt mit EU-Politik per se zu tun hat, eigentlich nicht wirklich kennt.
Man hört wenig, also es glaube ich auch nicht, dass das jetzt den Otto-Normalwähler in Österreich das so tangiert oder interessiert. Ja. Der kennt die österreichischen Kandidaten, wenn überhaupt, und
auch ist damit zufrieden oder nicht.
Und das war's.
Ja. Wir kommen vielleicht zu den österreichischen Spitzenkandidaten. Jetzt wird immer wieder vorgebracht der Begriff weiße alte Männer, da die Kandidaten doch jenseits der 50 sind. Auf der anderen Seite haben wir die junge Lena Schilling mit 23 Jahren. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ist das nicht auf der anderen Seite von jenen, die argumentieren, weiße alte Männer auch ein bisschen diskriminierend, weil das Alter und auch die Haarfarbe oder Hautfarbe sollte man ja niemandem zum Vorwurf machen, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Ja, ich glaube, das kann man so drehen und so sagen und so framen, aber ich glaube, da ist eher das alte Denken damit gemeint, das doch recht konservative und altbackene, was dann auch eine linke Seite wie die Lena Schilling auch kritisiert.
Wie findest du ihre Performance bis jetzt? Sie ist ja angetreten, hat bei den Grünen, ich glaube, 96% der Stimmen jetzt einmal bekommen, gilt ein bisschen als Revoluzerin, ist aber bei den Grünen, die jetzt nicht unbedingt die Partei der Aufmüpfigen sind, das waren sie einmal in der Vergangenheit.
Ja, aber Mit einer Lena Schilling wirst du keinen Schilling gewinnen, wenn man das Wortspiel erlauben darf. Aber es ist halt so, man bespielt halt dann schon eher, was ich auch eingangs erwähnt habe, diese junge linke Bubble auch, die jetzt auch für die Klimakleber schreien und die unterstützen. Man bespielt dann schon eher diesen jungen akademischen Revoluzzergrad und setzt ihn halt eine Gleichgesinnte als Kandidatin hin, es kann funktionieren, aber es kann bis zu 10% funktionieren.
Also man wird keine Bäume ausreißen damit. Ja. Du hast schon angesprochen, die konservative oder auch die rechte Seite, die wird höchstwahrscheinlich in Österreich und auch in Deutschland gewinnen. Womit rechnest du denn in diesem Wahlkampf? Glaubst du, wird es da die ein oder andere Überraschung geben? Wird es sehr brutal werden in diesem Superwahljahr?
Rhetorisch wird es brutal werden. Das ist auch schon durchgesickert und angekündigt worden. Das war absehbar. Aber ich glaube jetzt nicht, meiner persönlichen Ansicht nach, dass die AfD und auch die FPÖ dann doch das erreichen, wie es jetzt im Moment in Umfragen aussieht, weil es sind schon immer so. Es sind halt Stimmen, die da abgefragt werden und Leute, die aus Protest sagen, hey, mir geht schlecht, es läuft gerade schlecht in ganz Europa, dann wähle ich jetzt halt mal den, der gegen alle, die da oben schreit. Dann gebe ich das halt jetzt mal an, aber dann ist halt doch, ich nehme da immer gerne den 0815 Hubert Sepp vom Land her, der sein ganzes Leben lang jetzt ÖVP gewählt hat, jetzt trotzdem unzufrieden ist und dann mal aus Protest noch ein paar Spritzer sagt, ja, dann wähle ich halt jetzt mal den Wilimski in Europa und den Kickl in Österreich. Aber dann, wenn er in der Wahlkabine steht, wird er wieder sein Kreuzel bei der Volkspartei machen.
Aber es ist erlaubt, dass man alkoholisiert ist. Ich glaube, bis in die 70er Jahre gab es ein Alkoholverbot am Wahltag. Mittlerweile kann man auch.
Ja, das meine ich jetzt bei den Umfragen, dann sagen wir im Gast, dass man schreit, ich will jetzt den Kickl oder so. Aber es sind halt Leute, die unzufrieden sind, die protestieren.
Aber es fragt sich natürlich, warum diese Menschen beispielsweise eher eine rechte Partei wählen als vielleicht eine Protestpartei, eine Spaßpartei, die es ja auch immer wieder gegeben hat in der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, in Deutschland gab es, glaube ich, einen Komiker, der auch angetreten ist.
Die Partei.
Ja.
Das haben es auch mit zwei Mandaten, glaube ich, ins EU-Parlament geschafft, mit Nico Semsrott und
ich weiß, wenn du meinst,
der Name Sonneborn, Martin Sonneborn.
Ja,
genau. War noch vertreten. Gibt es auch eine ziemlich lustige Szene, wo dann Nico Semsrott seine Redezeit einfach nur dafür genutzt hat, um aus Protest zu den Rechten im Parlament einfach nur zu schweigen. Seine gesamte
ja, manchmal vielleicht gar nicht das Schlechteste. Ja, Schweigen ist manchmal wirklich Gold. Vor allem bei den vielen heißen Luft, die man so hört in den Parlamenten.
Ja, quer aber durch Europa. Um auf deine Frage zu kommen mit den Spaßparteien.
Ja.
Es wird kein Rechter an Pogo wählen, der ist viel zu links. Das ist auch schon damals angefangen, eher rechts.
Du meinst jetzt auch bei der Nationalratswahl?
Ja, also ich nehme es jetzt mal nur als Beispiel allgemein, so als bekannte Österreich-Spaßpartei, sage ich jetzt mal, obwohl es ein Pogo vielleicht nicht gern hört oder ein Dr. Vlasny, muss man ja korrekterweise sagen, aber es hat schon angefangen in der Zeit, wo er zu Corona zum Beispiel Leute auf seinen Konzerten geimpft hat und damit wieder sich keine Freunde bei der Rechtsaußenbubble bei der FPÖ gemacht haben. Also der gilt sowieso schon als links bei denen und deswegen wird da keiner.
Wobei es gibt immer wieder Leute, die wirklich wählen gehen, wenn sie einen Kugelschreiber bekommen, ein Bier oder sonst irgendwas. Also man hört und sieht das immer wieder auch in Berichten. Vielleicht ist man auch zu intellektuell also, unterwegs.
Das ist Mehrweggeschenk gefallen, dass man deswegen das Kreuz unter die Partei gemacht hat.
Ja, kann durchaus sein.
Vielleicht sehe ich, dass man doch ein bisschen zu intellektuell verbissen.
Kann sein. Bräuchte es generell aus deiner Sicht ein bisschen mehr Spaß auch? Ist die Politik vielleicht mitunter ein bisschen zu ernst? Weil wir sehen ja tagtäglich etliche Pressekonferenzen. Es wird sehr viel geschwafelt, wenig gesagt. Und man hat oft das Gefühl, die Euros in das berühmte Phrasenschwein, dieses Schweinerl kann man schon sehr oft und sehr gut schlachten.
Mehr Spaß ist teilweise eh schon Cabaret, aber unfreiwillig.
Ja.
Aber ja, man kann natürlich mit Spaß das Ganze auflocken und auch ein paar Wählerschienen akquirieren, aber ich bin halt doch der Ansicht, dass Politik eine ernste Sache ist, die auch so geführt werden sollte, also mit dem gewissen Verantwortungsbewusstsein, mit dem Ernst dahinter. Es kann natürlich auch mal spaßige Parteien geben.
Ist da das Personal das Richtige? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, es ist gut, dass es einen Querschnitt gibt durch die Bevölkerung, dass man vom Biobauern bis zum Anwalt hier alles mit dabei hat. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die gerade das kritisieren und sagen, naja, Leute, die Gesetze, Verordnungen und für andere Dinge zuständig sind, sollten sich mit der Materie gut auskennen. Und man hat mitunter doch immer wieder das Gefühl, sitzen Leute am Werk, die ein bisschen gerade was das EU-Parlament betrifft, wenn man böse ist, sagt, einen Versorgungsposten auch innehaben.
Ja, ist auch so. Ich würde es wichtig finden, wenn man wirklich teilweise auch Kompetenztests für Minister einführen sollte.
Ja. Weil du kriegst ein Pogo-Vorschlag, oder? Der wollte das für
Minister. Das ist unter anderem ein Pogo-Vorschlag, witzigerweise. Aber ich sehe es halt dann auch so, weil du wirst keinen Job als Chirurg bekommen, wenn du nicht einmal ein Medizinstudium absolviert hast. Also es geht ja jetzt sonst ein kein Beruf aus und dann finde ich es halt fatal, wenn sich irgendwer in ein Ministerium setzt, wovon er nie eine Ahnung gehabt hat und bis dato keinen Bezug dazu gehabt hat, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig eher. Also sollte man schon eher Fachleute ans Werk lassen dann auch.
Hast du das Gefühl, um bei diesem Chirurgenbeispiel zu bleiben, dass man da manchmal ein bisschen im Emergency Room auch unterwegs ist seitens der Politik und ein bisschen bei der Operation, dass da etwas schief geht?
Medienministerin Susanne Raab.
Okay, also auf Österreich
bezogen. Ist auch Österreich bezogen. Ein schönes Beispiel, das ich immer wieder hernehme.
Also es sollte aus deiner Sicht hier auch Tests geben. Die Frage ist natürlich auch, muss man dazu sagen, wie das Ganze
ein Bewerbungsverfahren. Ein Bewerbungsverfahren.
Ja. Aber wer legt das fest? Das ist natürlich immer die Frage, wer sich das anmaßt und wie das rechtlich geht. Nicht? Wer so einen Fragebogen oder so ein Bewerbungsverfahren schlussendlich für richtig erachtet. Das ist wahrscheinlich.
Ja, das liegt an der Verantwortung des Spitzkandidaten oder des dann designierten Parteichefs, der mit dem Regierungsauftrag auch betraut wird und der dann dafür sorgen soll, dass in seiner Regierung Fachkräfte dann auch ans Werk kommen und die richtigen, die sich damit mit der Materie auch auskennen. Ja. Also das würde ich dann eher dem dann in seine Verantwortung stellen, dass an den Ministerposten dementsprechend, dass die dann dementsprechend besetzt werden. Mhm. Dass da nicht irgendwie daherkommt.
Nicht irgendwie, das ist natürlich wichtig. Was ich immer wichtig fand, und das gibt es leider nicht mehr, die kämpfen zwar auch hier um Förderungen, aber es sieht danach aus, als wäre das jetzt in die ewigen Jagdgründe eingegangen, ist Wahlkabine.at. Die haben ja seit vielen Jahrzehnten fast jede Wahl, jede größere Wahl auch begleitet und waren eine wichtige Entscheidungshilfe. Da gab es immer um die, ich glaube, 20 Fragen und je nach politischer Präferenz konnte man dann ankreuzen und am Ende war dann die Partei, wo man die meiste Zustimmung hat, die konnte man wählen, musste man nicht, war eine ganz gute Alternative. Bräuchte es vielleicht so etwas auch wieder, weil das Ganze hatte auch ein bisschen einen spielerischen Hintergrund und man konnte mit bekannten Freunden vergleichen?
Ich weiß nicht, ob es sowas jetzt notwendigerweise brauchen wir, sondern es hat natürlich etwas Cooles, etwas Aufklärendes, auch eine Selbsterkenntnis, die man dadurch gewinnen kann, hey, mit dem gehe ich konform. Und, aber ich glaube, vorab, es gibt ja solche Selbsttests schon auch auf Online-Plattformen, zuhauf, wo man sich dann seine politische Gesinnung anhand von Fragen so feststellen lassen kann von einem Online-Rechner. Und wenn es interessiert, ich glaube, der kann es auch zu Hause machen.
Der kann das zu Hause. Hast du das Gefühl, ich meine, du bist auch in der Medienbranche beim Radio, dass die Menschen in Österreich gut informiert sind? Ist das Informationsgebot gegeben? Manche kritisieren, ist es zu wenig, ist es zu viel? Ist da jeder für sich selbst verantwortlich ein bisschen?
Schau, es kommt darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, sage ich immer. Weil wenn ich jetzt, da breche ich mal, da baue ich mal wieder die Brücke zu Social Media. Du hast mittlerweile so einen Algorithmus, der natürlich das dann, worauf du klickst, auch zuspielt an Informationen, vorwiegend. Und wenn ich dann nur in einer gewissen Bubble bewegst, dann wirst du auch nur einseitig informiert werden. Ja. Also wenn du es nicht selbst, dann schaffst du es, dieser Bubble auszubrechen und dann wirklich nur Medien von SPÖ, ob das jetzt Kontrast ist oder von der SPÖ halt oder FPÖ-TV seitens der FPÖ halt, dann wirst du auch dort drin verhaftet bleiben, weil ein Algorithmus spülst du ja an ins System rein quasi.
Das heißt, möglichst viel, wenn man die Zeit und Lust hat, sich möglichst breit auch zu informieren. Ne?
Das ist dann schon ein bisschen eine Selbstaufgabe, sage ich auch, dass man sich dann wirklich auch über den Tellerrand hinaus informiert und nicht nur in so einer Bubble behaftet, bicken bleibt, aber es tun halt die wenigsten.
Noch. Apropos Bubble, bist du auf X, vormals Twitter?
Habe ich mich eigentlich ganz rausgehalten, zeitlebens eigentlich schon. Ich nutze es beruflich, aber mir auch nicht.
Das heißt, du liest ab und an mit?
Ja, ich lese mit, aber twittere nahezu gar nicht.
Was sagst denn du dazu? Wir lesen das ja fast tagtäglich. Ich bin auch ein stiller Beobachter des Ganzen und stelle immer wieder mit Erstaunen fest, vom Humor ist man dort weit weg. Im Gegenteil, es werden ordentlich die virtuellen Ellbogen ausgefahren und man hat irgendwie das Gefühl, einer will dem anderen möglichst viel Verbales vorwerfen und da wird hin und her geschossen. Warum ist das deiner Meinung nach so?
Weil es darum geht, die anderen anzupatzen, kurz gesagt.
Es aber geht würde man in einem Zwischengespräch, wenn jetzt A und B, die sich auf Twitter befetzen, würden die wahrscheinlich von im Head-to-Head nie miteinander so kommunizieren wie über diese Plattform.
Na, aber würde ein Internet-Troll, der jetzt jemanden schnell mal, Entschuldigung, die Ausdrucksweise Monetarisierung übrigens, schau an der Stelle, du Arschloch, würde jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt einen Profiboxer, mache ich jetzt mal als Beispiel, online schreibt, ha, so ein lahmes Arschloch, würde das dann auch im echten Leben sagen, wenn ihn jetzt auf der Straße trifft? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Also es ist dann wieder die Internet-Rambos.
Aber man hat oft das Gefühl, es sind doch auch sehr intelligente Menschen, auch sehr viele Personen aus dem Journalismus.
Man lässt sich dazu hinreißen oft auch.
Ja. Sind aber schlechte Imitate von Sylvester Stallone, muss man sagen. Ja. Also nicht ganz so, man schaut da nicht ganz so gern zu, manchmal schon, manchmal ist es Popcorn-Alarm, aber oft hat man irgendwie auch das Gefühl, sind Akademiker da unterwegs und die sich dann so daneben benehmen.
Man wundert sich auch teilweise, auch wenn man die Person halt dann noch nur quasi als intellektuelle Persönlichkeit halt oft auch kennt und dann denkt man sich, warum macht das dann Spaß, wie lasst ihr jetzt sowas hinreißen, geht ja gar nicht. Aber es gibt es immer wieder.
Jetzt war vor wenigen Tagen was ganz Interessantes, medial wurde kolportiert, ich weiß jetzt nicht auswendig, wer diese Studie durchgeführt hat, aber dass 30% der User angegeben haben, ja, ich habe schon einmal jemanden verbal
beleidigt. Ja, ich weiß, welche Studie du weißt, das ist halt wieder genau dieses Trolling, was damals auch aufgekommen ist. Das ist halt auch auf Reddit immer so quasi der Usus gewesen, das war so eine Geburtsstunde auch. Und ja, im Internet sagt man halt schnell mal Dinge, die man im echten Leben so nicht sagen würde, weil man sich auch, sag ich jetzt mal, hinter einem Charakter, hinter einem Usernamen, in der Anonymität verstecken kann auch teilweise. Ja. Also da von privater Seite aus gibt es da schnell mal so den, keine Ahnung, Sunflower XY, der jetzt mal irgendwas schreibt und in Wahrheit unter echtem Klarnamen das niemals tun würde.
Ja, auch das natürlich ein Problem. Kommen wir zum Abschluss noch einmal nach Europa. Du bist, wenn ich jetzt richtig rechne, rund 2 Wahlperioden plus ein Jahr jünger als ich, also 11 Jahre. Was braucht denn Europa in Zukunft? Wie soll Europa, wenn wir einander in 5 Jahren wieder treffen, wie soll sich Europa dann in Zeiten doch auch ziemlich vieler Kriege, Krisen, zu einem positiven, zu einem florierenden Kontinent entwickeln für möglichst viele Menschen?
Zu einem Florieren, es ist mittlerweile so viel Porzellan schon zerbrochen worden, auch mit Corona teilweise losgegangen, so viel Spaltung, mal mehr einen Schritt aufeinander zugehen und das nicht nur als Maskerade sagen, wir gehen aufeinander zu, sondern wirklich zuhören, sich an einen Tisch setzen und miteinander diskutieren. Aber dann auch nicht zu viele Zugeständnisse den falschen Gruppen gegenüber machen, sage ich jetzt mal. Man kann zwar miteinander reden, aber dann doch auch gemäßigt und nicht Hetze und Hass siegen lassen, sondern eher auf Verständnis und auf Akzeptanz pochen. ja, dann werden wir auf dem richtigen Weg, da wieder rauszukommen aus diesem Shithole, was wir uns selbst jetzt über die letzten Jahre auch stückweise gegraben haben politisch. Dann
hofft man, dass wir kein Shithole haben, sondern wie heißt das auf Social Media, die Flower Power oder diese...
Ja, Flower Power waren schon 60.
Na, diese Blumen, gibt es viele Begriffe. Danke auf alle Fälle, Dominik, für deinen Besuch bei uns hier im Wohnzimmer. Das war es von uns. Das war die aktuellste Ausgabe vom Kollektivmagazin. Und mit diesen Impressionen hoffen wir, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und sagen auf Wiedersehen. Und wir müssen alle zur Wahl gehen, oder? Ist ganz wichtig.
Wäre wichtig.
Wäre wichtig. Also nicht zu Hause bleiben, wenn Sie zuschauen. Geben Sie sich einen Ruck und gehen Sie wählen.